Mal ruhig, mal stürmisch, mal sanft, mal wild. Gezeitengänger Podcast.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger Podcast mit
dem Jens und dem
Christopher. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar Danny Michalski. Mega schön, dass du dabei bist heute und vor allem mega gut, dass du uns von deinem Lieblingskonditor was mitgebracht hast. Wir haben es auf jeden Fall genossen. Aber nicht nur deswegen bist du hier, denn du hast ein sehr spannendes Leben und du hast, ja, wie man so schön sagt, sehr, sehr viele Hürden meistern müssen. Du bist Autorin und wir sind ganz gespannt darauf, ein bisschen was aus deinem Leben zu erfahren.
Ja, ich freue mich sehr, in dieser wunderschönen Idylle zu sein bei euch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Und wir möchten eigentlich im Vorfeld schon mal wissen von dir, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Warum schreibst du ein Buch?
Ah, die Reise, ja, die fing vor 2021 fing das an, also 4 Jahre jetzt schon, ne, sagen wir mal vor 3,5 Jahren. Ich habe meine letzte Krebserkrankung filmisch dokumentiert und suchte einen Produzenten. Und da kam jemand um die Ecke und meinte doch, schreib doch ein Buch. Kannst du auch als Marketing-Tool dafür nutzen. Und da habe ich gesagt, oh, Autorin bin ich doch gar nicht so, ne? Das Kind mit Leseschwäche kann doch jetzt kein Buch schreiben. Naja, und dann dachte ich mir, okay, wir transformieren mal diese alten Gedankenglaubenssätze mit Affirmation und Meditation. Und dann habe ich da mal angefangen. Also es war erst in Kollaboration, also auch eine lange Geschichte. Eigentlich sollte jemand mein Ghostwriter sein und das hat aber nicht funktioniert. Er meinte dann, naja, hier sind 20, füll mal 20 Kapitel, also 20 Titel. Und ich meinte, okay, schön, und jetzt füllst du die. Dann habe ich sie gefüllt. Und dann habe ich gemeint, warum ist er jetzt eigentlich, er ist ja gar nicht mein Ghostwriter. Da gab es ein bisschen Clinch, aber ich habe ihn dann rausgekauft, damit ich dann meine Geschichte wieder schreiben durfte. Ja, und dann habe ich einfach geschrieben, 9 Monate lang. Und dann war es erst ein bisschen therapeutisch. Es kam alles dunkel raus.
Hast du alles aufgearbeitet
sozusagen? Es war dunkel. Und dann habe ich gedacht, das war aber so, das muss so sein. Und dann, nee, das kann echt keiner lesen. Dann habe ich es nochmal geschrieben, umgeschrieben und nochmal. Ich glaube, ich habe es mittlerweile 5-mal geschrieben. Und es ist einfach daraus entstanden, weil ich gemerkt habe, wow, was für eine Kraft du entwickelt hast. Es ist ja normal, wenn immer Leute einen loben und sagen, wow, du bist ja so stark und dann denkt man ja normal. Aber mir ist selber aufgefallen, was für eine immense Kraft ich in diesen, es waren schon parallele Schicksalsschläge, die auf mich einprasselten, parallel zu meiner Krebserkrankung, dass ich einfach so ein Superpower entwickelt hatte. Ja.
Ich möchte dich mal kurz eben unterbrechen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du sagtest wieder Krebserkrankung. Bist du mehrmals an Brustkrebs, ist es, glaube ich, erkrankt?
Genau, ich habe 2-mal Brustkrebs überlebt und auch 2-mal Chemo verweigert und habe da so meinen eigenen Weg gefunden. Auch also in dem Buch schreibe ich jetzt nicht, ich missioniere keinen. Ich sage, jeder sollte auf jeden Fall nicht ohnmächtig werden und irgendwie auch verstehen, was kann ich mir antun, was nicht. Und in dem Zuge habe ich halt einfach für mich gefunden. Aber das ist eben diese Reise, diese wirklich tiefsinnige, spirituelle, psychologische Reise, die mich zu mir zurückgebracht hat und mir mein stärkstes Ich überhaupt jetzt gezeigt hat.
Zu dir zurückgebracht?
Ja.
Das heißt, du hast dich eine Zeit lang verloren.
Ich glaube, also fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin ein Teenager damals gewesen und habe mich aus einem Dorf als 16-Jährige nach New York katapultiert, habe einen riesengroßen Modelwettbewerb bekommen, dotiert mit $250.000. Und damals sagte man einfach, das Kind ist stur. Heute weiß man, das nennt man visualisieren, manifestieren. Und genau das habe ich schon, also ne, es ist jetzt über 30 Jahre her, ja, man, ich habe mich auf jeden Fall verloren, ne? Früher war ich dieses androgyne Handballermädchen und ein Rebell und dann natürlich prägt einen die internationale Branche und man verliert sich ein Stück weit, aber ich finde, sich verlieren gehört auch zur Evolution des Seins, also gerade ich, die halt nicht in einem System ist und dadurch auch nicht so geprägt wie manche andere, ne? Die gerade nur in Deutschland an einem Fleck aufwachsen. Ich bin auf der ganzen Welt aufgewachsen, als Teenie, wie Pippi Langstrumpf. Ich habe mir meine Welt gemalt, wie ich sie wollte. Und ja, dabei habe ich mich auch mal verloren. Aber das finde ich auch irgendwie spannend daran, zu sagen, so, wow, warte mal, jetzt bin ich diese Modegöre, ja, bin ich praktisch geworden. Aber die Essenz blieb ja da, nur man musste wieder so ein bisschen aufbuddeln und wieder ne, richten und justieren. Und das ist aber eigentlich auch sehr erfrischend.
Also, das heißt, du hast auch viele Jahre als Model gearbeitet und auch international gearbeitet.
Ja, ich habe 12 Jahre international gearbeitet. Also ich habe Guess Jeans, war mal eine Durchbruchkampagne in Amerika.
Du hast gelebt auch in Amerika.
Ja, ich habe also in New York, in Los Angeles, in Miami, ich habe in Milan, in Paris, in Tel Aviv, ich habe überall gelebt in diesem Modezirkus. Und bin auch mit den Top 10 gelaufen, Chanel mit Claudia und Kate und allen und so weiter. Also ich habe da wirklich ein ganz anderes Leben gelebt. Und trotzdem bin ich immer ich gewesen dabei in der Essenz, also diese free loving hippie, free spirit, so, ne? Also eigentlich konntest du mich nie beeindrucken mit viel Geld oder riesen Yachten, ja klar, weil...
Hattest du wahrscheinlich auch selber, oder?
Nee, also ich habe meine Kohle immer gut verbraten, weil ich eben wie auch gar nicht so, das war gar nicht so, das war eigentlich mehr die Freiheit und der Selbstausdruck und mein Ich zu verwirklichen, so der Rebell ganz im, ne, so... Free Spirit, so als Freigeist irgendwie. Und ja, so Anhäufen von Gegenständen oder das war gar nicht so meins. Und damit, ich war auch wirklich mit Menschen unterwegs, also die sehr, sehr reich waren, aber das war einfach nur ein Spielplatz, so sozusagen. Ne? Ja.
Ja. Und du warst auch in Amerika verheiratet, oder?
Ich war auch in Amerika verheiratet.
Da gibt's so eine geniale Geschichte, die ich mal irgendwo gelesen habe. Magst du die mal erzählen? Ich finde die einfach schon, weil die ist so trashig, dass sie eigentlich schon wieder richtig cool ist.
Ja, aber die ist gar nicht im Buch, weil das Buch ist eher so, ne, wie man, ja, aber eigentlich ist es auch, also er war Kanadier und wir haben in Italien geheiratet, Isole Joli, aber der Mann hat ein Doppelleben gelebt und das habe ich nicht gemerkt, weil er immer sehr früh aufgestanden ist. Und ich dachte immer, okay, 5 a.m. Club, whatever, ja, do your job. Aber als ich dann aufstand, war halt schon das andere Geschäft erledigt und irgendwann stand das FBI an der Tür und klopft und ich war nur so, what? Das war krass, aber auch irgendwie halt immer nur so zu verstehen, dieser Mensch, also ich bin so loyal in meiner Art und wahrscheinlich auch so naiv. Und ich dachte mir, wow, es war einfach nur, aber dieser Schock, ich habe ja dann mein Leben, ich bin mit nichts zurück nach Deutschland, habe mein Leben neu aufgebaut.
Was ja auch toll ist, dass du diesen, das ist ja, das passt ja, schildert auch so ein bisschen dein Leben, so dein, dieses immer wieder aufstehen, wenn man fällt, du stehst immer wieder auf und hast immer wieder Mut, neue Sachen anzugreifen. Und das finde ich, das ist auch so spannend und das zeigt sich auch in deinem Buch wieder, beschreibst ja viele Sachen.
Ja, auch da, warum ich so den falschen oder diese Komplementärenergie, warum man so angezogen wird, es ist auch, weil ich mit meinem Vater nie eine innige Beziehung hatte und auch da gehe ich im Buch über die Themen psychologisch rein und also habe ganz viel aufgeräumt bei mir, ja, also warum ist das mir passiert, nicht in die Opferrolle zu gehen, armes Ich und oh mein Gott, ja, Drama, nee, warum ist das mir passiert? Ja, mein Papa war kein liebevoller Papa, kann ich auch sagen, okay, er war Kriegskind und hatte selber keinen Vater, zieht sich durch, aber halt auch sehr narzisstische Züge, ja, also und ich glaube, das war auch so dieses unruhige Elternhaus zu Hause. Natürlich beides Kriegskinder und da war es, ne, dann wurde nicht Emotionen und Psyche, wir müssen das aufarbeiten. Damals hieß es stark sein und jetzt nicht heulen, ne? Und wir sind ja jetzt in dem glücklichen Zustand, dass wir das alles aufarbeiten dürfen, ne? Aber das ist auch so die Verkettung. Warum passiert einem das? Ich durfte das aufräumen, ich durfte das verstehen und ja, war krass, aber im Vergleich zu Krebs ist das gar nicht krass. Wenn du dann denkst, wow, jetzt könnte ich echt die Biege machen, wenn ich das nicht, wenn ich Krebs nicht jetzt richtig angehe. Oder Verstümmelung, ne? Also die wollten ja auch beim ersten Mal alles rausnehmen. So, wie bitte, was? Hä? Ich habe jetzt die OP gehabt, das sieht gut aus. Nee, dann habe ich mich ja selbst entlassen, weil ich dachte, nee, Eierstöcke, Gebärmutter, Brüste raus, wir haben das doch gerade operiert, was wollt ihr? Also ja, das ist eine ganz andere Herausforderung als dann, ja, einfach mal sagen, ich lasse jetzt alles Materielle in Amerika zurück, fange neu an, dann muss ich aber erstmal meine Psyche aufräumen, weil ja, warum ist mir das überhaupt passiert? Warum bin ich auf diesen Mann reingefallen, weißt du? Also auch das artikuliere ich jetzt nicht im Buch, aber das ist auch Teil von mir und das habe ich aber auch im Buch aufgearbeitet, aber auch durch die Krebserkrankung und zweimal Rechtskrebs ist energetisch gesehen die Macherseite, die männliche Seite, immer im Schaffen, im Machen und nicht auf die Femininität in sich zu hören. Also das Gleichgewicht mal gar nicht gegeben.
Was ist denn so, wenn du ein bisschen das Leben vergleichst in den USA und Deutschland? Kannst du irgendwelche prägnanten Unterschiede so?
Oh ja. Oh ja. Also ich musste erstmal lernen, weil in Amerika jeder hat einen Psychologe und da redet man drüber, ja. Und da hat auch jemand einen Heiler oder geht, ne, zu irgendwelchen Therapiegruppen. In Deutschland nimmt man das Wort Heiler vor 12 Jahren, als ich mein erstes Mal Krebs hatte, nicht in den Mund. Ich war sofort in der Sektenecke gelandet, in der Freak-Ecke. Das war so, oh, man darf Sachen gar nicht sagen, wo ich denke so, hä? Wir waren diese ganzen, ne, dieses geprägte systemische Deutsche, diese ganzen Regeln kannte ich ja nicht, ne, weil ich auf dieser Welt aufgewachsen bin, querbeet, wo ich wollte, wie ich wollte, kompletter Freigeist. Und diese ganzen Strukturen und Regelungen, wie man wann was oder querquatschen, so, Entschuldigung, ich rede gerade, so, hä? Okay, also ich muss, das Deutsche war mir ein bisschen fremd, muss ich sagen, muss ich einiges lernen, ja. Oder ich weiß auch gar nicht, ob ich das lernen möchte. Ich merke nur so, das bin ich gar nicht so.
Mhm. Ja, dann muss man es nicht lernen.
Nö.
Also ich finde, man sollte, wie du es ja auch machst, man sollte auf sich selbst hören und man muss nicht unbedingt sich allen Sachen anpassen, muss nicht.
Ja, also ich glaube, ich bin, wie gesagt, von der Prägung, ob das vom Sternzeichen, Konstellation, ne, ich glaube ja eh, es geht viel weiter zurück und meine Seelenaufgabe, die habe ich, glaube ich, auch durch die Krebserkrankung gefunden. Und das ist alles eine Reise, die muss so sein, wie sie ist. Darauf vertraue ich, also mein Urvertrauen, das ist so tief verankert und diese ganze Angstschürerei in Deutschland und das ist nicht mehr so, oh, das ist, wenn man hier lebt, diese Makropsyche, die schwappt ja auch über und dann ich da muss ich echt meine Atemübungen und meine Meditationen anlegen, damit ich dann nicht auch so bedrängt werde durch diese ganze Angstschürerei zum Beispiel.
Aber warum lebst du denn dann hier?
Ich hatte wirklich auch im Zuge des Aufräumprozesses, back to the roots, du musst da was aufräumen, du musst da jetzt hingucken. Aber das ist jetzt auch schon wieder lange, es ist, irgendwie muss ich hier raus und ich gucke auch gerade, wo ich hingehöre. Es ist nicht die deutsche Erde.
Mhm. Ja. Dieser Aufräumprozess, von dem du, den du beschreibst, ist der eigentlich so richtig stark nach der ersten Krebserkrankung entstanden oder war der schon vorher in dir oder war wirklich diese, ja, so ein Schlimmer, das sagen muss, du überstehst ja den Krebs sozusagen, ist ja nicht erkrankt oder wie willst du das beschreiben?
Also die Sinnessuche fing eigentlich noch früher an. Nach dieser internationalen Branche und auch so auf einmal wirst du gefeiert, weil du Guest Jeans machst, dann kommen alle und wollen was von dir. Ich fand das skurril und dann kamen die Gucci Girls von Tom Ford und dann sind sie wie ein Schwarm weiter zu den nächsten, so Trittbrettfahrer. Da war schon das erste Mal, wo ich dachte, wow, hier stimmt irgendwas, das ist alles nicht echt, ja. Und bin dann 2003 nach Indien und habe da eine Yogalehrerausbildung gemacht, um einfach, ich will in die Tiefe, ich will verstehen, ich will hinter die Illusionen gucken. Das war der erste Schritt. Und dann kam die Krebserkrankung und auch da wusste ich, okay, ich habe den produziert, ich muss Verantwortung übernehmen, es ist nicht in der Familie. Was habe ich da aufzuarbeiten? Ich habe das selber irgendwie mir eingebrockt. Ja,
also. Aber ist das, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil ich finde, du hast es dir doch nicht selbst eingebrockt. Gibst du dir die Schuld dafür, dass du, ja, ehrlich?
Ja.
Warum?
Das heißt die Schuld. Und das ist auch ein Riesen, ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch der Schuld gewidmet.
Okay.
Was für Arten von Schuld, welche Schuld und auch da Schuld abgeben lässt, die man vielleicht auch von den Ahnen mit sich trägt oder von den Eltern unbewusst. Und wenn man sich immer als Schuldiger fühlt, lädt man automatisch auch Schuld ein, auch wenn man gar nicht schuldig ist. Und ich war so weit, dass ich immer sage, ja, blame it on me, beschuldige mich ruhig, ich bin es gewöhnt. Und es war so, wow, als mir dieses Muster erstmal bewusst war, da ich mir so, atmen, loslassen, das ist ja richtig krass. Ich gebe anderen wirklich, ich lade sie ein, mich zu beschuldigen. Ja, es gibt, ich habe da ein ganzes Kapitel drüber, weil das ist kein, ich bin kein Einzelfall in der Hinsicht. Und Schuld nicht, sondern Eigenverantwortung in der Sache Krebs. Ich habe das selber produziert, ja. Nicht jetzt, Schuld ist zu schwerwiegend, weil das ist nochmal eine andere Last, die musste ich erstmal lernen abzugeben.
Aber hast du es produziert?
In der Eigenverantwortung. Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, und da bin ich aber, das ist eine Reise, die hat wirklich lange, lange, vor langer Zeit, also vor 13 Jahren angefangen. Um das zu verstehen, also männliche Seite, rechte Seite, energetisch gesehen, wenn man immer machen, überleben, schaffen, kämpfen und gar nicht so im weiblichen, ich empfange, ich bin weiblich, also in der weiblichen Seite mit mir, ich bin sanft, ich spüre in meinen Körper rein, also ich habe oft meinen Körper selbst wie überschrieben oder auch im Modeln. Da musst du Sachen machen, die magst du vielleicht nicht, ja. Natürlich, oder auch Castings, oder es gibt viele narzisstische Typen, ja. Da musst du durch, ja. Also auch da.
Das macht halt, einen hart, oder?
Ja, ich war so abgehärtet von der Branche, dass ich gar nichts mehr gespürt habe. Weder Freude noch Schmerz, und ich war so verschlossen. Und das frisst du in dich rein. Also emotional, genau da habe ich dann auch angesetzt. Und das ist auch, so habe ich dann auch aufgeschlüsselt mit Energiearbeit, Meditation, viele, viele Stepping Stones, die mich dann wirklich dahin geführt haben, um das zu entschlüsseln. Und jetzt am Ende dieser ganzen Reise habe ich es für mich entschlüsselt und habe auch da angesetzt, für mich zu glauben, dass ich jetzt diesen Krebs nicht mehr bekomme, weil ich jetzt wirklich auch täglich praktiziere, ich gehe in die Weiblichkeit, ich darf sanft sein, also, ich schlage nicht über die Stränge, ich höre auf mich, ich setze Grenzen, ich sage nein, mag ich nicht, was ich früher nie gemacht habe.
Okay, dann heißt es eigentlich so, dass du das zwar schon gespürt hast bei der ersten Krebserkrankung, aber es noch nicht richtig umgesetzt hast, weil du dann nochmal wieder die zweite Krebserkrankung bekommen hast, weil du es nicht intensiv und klar durchgesetzt hast?
Da war mir das noch gar nicht so bewusst. Also da hatte ich eben mit einem alternativen Heilpraktiker oder ne, dieses Wort eben da mit dem heilenden Menschen zu viel auch Verantwortung abgegeben. Oder sagen wir mal so, ich wollte es verstehen, aber ich konnte seine Arbeit nicht verstehen. Aber ich habe darauf vertraut, weil ich wusste, auch da war es so, muss ich jetzt Chemo machen? Muss ich jetzt mich meiner Weiblichkeit entfremden? Muss ich das jetzt alles machen? Ich möchte das nicht. Also ich bin in mich gegangen, ich kann das, ich möchte es nicht. Ich muss das anders machen. Also allein diesen Mut oder diese Denkweise ist ja schon sehr speziell, weil die meisten Patienten sagen dann, arm, und jetzt mache ich das, Augen zu und durch. Danach bist du aber alleine gelassen, ne? Also mit den ganzen Nebenwirkungen und vielleicht ohne Eierstöcke komplett, ne? Die Feminität beraubt. Also habe ich gesagt, nee, wir machen das anders, und habe jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, ich kann das anders mit dir machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mit dir. Natürlich, dann gibst du die Verantwortung dahin, du machst das ganzheitlich, aber ich habe gemerkt, so nach 5, 6, 7 Jahren, ich habe gespürt, dass in mir, ich möchte spirituell wachsen, ich möchte mehr verstehen, ich muss das selber mehr dechiffrieren und entschlüsseln. Und da gab es auch schon so in den heilen Methoden, aber ich wollte weiter, ich wollte anders weiter. Und dann kam ja auch, dann habe ich erstmal meinen Papa gepflegt. Das war richtig krass. Also jemanden zu pflegen, der dir die Liebe nicht gegeben hat, als du klein warst.
Zeugt aber von unglaublicher Stärke.
Ja, aber ich wollte es karmisch auch aufräumen. Ich hatte keine Lust, nochmal da reingeboren zu werden, um das dann nochmal zu konfrontieren. Ich wollte das aufräumen, egal wie hart es sein würde. Und es war extremst hart. Weil der Narzisst, die Muster bleiben, ne? Also der Chef. Mein Vater war da nie da, es war immer ein Chef, der ein Unternehmen hat. Und wir waren eigentlich ein schlechtes Unternehmen, das schlecht geführt war zu Hause. So.
Hat sich das Verhältnis zwischen deinem Vater und dir, als du ihn dann gepflegt hast, irgendwann verändert? Oder ist es gleich geblieben?
Mein Vater ist in den Mustern des internationalen Managers geblieben. Also für ihn, es war auch dieses Kriegskind, der nie Schwäche zeigen würde. Er war auch nicht krank und er würde auch nie sterben. Das war mein Vater. Und er konnte auch hochgradig, als er mal erkrankt, Leute um den Finger wickeln, fremde Menschen. Er würde dann so intelligent mit ihnen sprechen, dass er gar keinen Sinn machen würde. Aber die haben einfach gedacht, er war einfach viel zu intelligent und die verstehen nichts, weil er einfach viel zu erhaben ist. Für mich als Tochter, wir hatten diese einzelnen Momente, da schreibe ich auch ein Buch drüber. Das ist wirklich so kleine Momente.
Schreibst du ein neues Buch drüber?
Nee, er ist in meinem Buch. Darüber schreibe ich auch. Mhm. Also die Reise in meinem Buch, es fängt mit der Modebranche, es geht über Indien und dann auch der ersten Krebserkrankung und dann auch die Pflege meines Vaters. Und es kann auch sein, dass das dann der zweite Auslöser war, weil es einfach zu viel war, was ich einstecken musste. Meine Grenzen gab es nicht, ne? Also er beherrschte das Haus und mich und alles und das war hochgradig schwierig. Das gab aber intime Momente, so ganz kleine, kurze Momente, wo er dann einfach mal aus dem Blauen heraus sagte, wo wir einfach nur auf den Pflegedienst warten. Und der war viel zu spät und wir standen im Flur bestimmt 10 Minuten in Stille. Und dann kam einfach mal ein Satz so, du machst das richtig gut.
Das ist gut, dann mal gut, ne? Das einfach mal zu hören.
Und das war ein Zeichen, Vater. Ja, so ein Zeichen Wahrheit. Mhm. Also eigentlich war er bewusst, dass er krank war, aber er würde es nicht zugeben. Mhm. Aber nur da war es dann so, du machst das gut. Ne, so, aber das war schon so, wow, okay. Das heißt, dieses Spiel, dieses Erhabensein, keine Schwäche zeigen, nicht krank sein, dieses verletzte Kriegskind, der hatte sich ja irgendwie diese aufgebaut, auch im Krieg, ich will nicht wissen, was der alles erlebt hat, genauso wie meine Mutter. Das Spiel bis zum letzten Atemzug.
Hat sich dein Bild gegenüber ihm verändert in der Zeit? Hast du ihn anders wahrgenommen?
Na, ich habe verstanden, dass ich mit einem narzisstischen Vater aufgewachsen bin.
Das erst war dir vorher gar nicht so klar.
Dann ist es mir wirklich gedämmert, dass ich geprägt bin, auch mein Männerbild leider komplett dadurch geprägt ist. Also, dass ich da was so eine riesen Aufräumarbeit. Ich war immer nur auch angezogen zu 10, 20 Jahre älteren Männern. Und das, diesen Vaterkomplex habe ich im Zuge der Pflege meines Vaters aufgeräumt. Das ist auch ein Thema. Okay. Das ist so, oh wow, ich gucke jetzt jüngere Männer, also gleichaltrigen Männer hinterher.
Da ist auch jüngere
Männer. Wow,
das
ist auch okay. Kugelstyle ist nur noch die Jungen. Nee, nee.
Siehst du, hast auch noch eine Chance.
Ja, aber das ist spannend dann so, ja. So wie so ein Verhältnis dann sowas prägen kann.
Es ist so spannend. Also, ja,
aber auch stark von dir, dass du dich dann da halt reinbegeben hast, dass du gesagt hast, ich arbeite das jetzt auf, ich erkämpfe das mir jetzt nochmal zurück und dir dann darüber viele Sachen klar geworden bist. Ne?
Ja.
Du hast, ich würde gerne noch einmal, weil du das so, du hast ja jetzt so ein bisschen im Gesamten so deinen Weg so ein bisschen grob angerissen und es ist ja schon Wahnsinn, was du da alles durchgemacht und durchgestanden hast. Ich fand das so spannend, wo du gesagt hast, du hattest dich mal ein Stück weit verloren und dann bist du dabei gewesen, dich wiederzufinden oder so. Wenn du jetzt mal so an dieses Wiederfinden denkst, was war denn so ein ausschlaggebender Impuls, wo du überhaupt begriffen hast? Weil viele Menschen leben ja auch einfach unbewusst ihre Stärken und Schwächen oder wie auch immer man es bezeichnen kann, einfach weiter aus und reflektieren sich gar nicht selbst oder viele Sachen sind denen gar nicht bewusst. Was war so der Impuls für dich, dass du gesagt hast, ich will jetzt da angreifen, ich will an mir was ändern?
Ich habe gemerkt, ich...
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich habe gemerkt, in mir ist eine Gefühlswelt, ich spüre mich nicht richtig. Ich bin viel mehr, aber ich komme nicht mehr dran. Ich komme an mich selber nicht mehr ran. Also diese emotionale Abgehärtetheit, was ich schon durch diesen unruhige Zuhause, so, ich war zum Kämpfer geboren.
Die Modelwelt dazu kam.
Dann habe ich da richtig so, und da schaffst du, Model schaffst du, entweder bist du da wirklich drüber oder drunter, ja. Ich war komplett drüber, also... Also ich war so eine Rotzgöre, so eine Modegöre. Und das ist halt auch der Widder im Aszendenten bei mir. Ich brauchte das, um eigentlich zu überleben und für mich ein Leben zu erschaffen, um erstmal da rauszukommen. Ich hätte auch, es ist aber nicht in meiner Sternkonstellation oder auch nicht in meinem Charakter, ein Opfer zu sein. Also von zu Hause, es war schon heftig zu Hause, ne? Und dann bin ich als 16-Jährige geflohen sozusagen ins Nichts und in die Selbstverwirklichung als Rebell. Und das übers Model. Und wenn ich das psychologisch analysiere, was ich auch im Buch tue, ist es halt so, ich habe die Liebe so zu Hause nicht bekommen, die ich brauchte, die Anerkennung, was ja ein typisches auch Phänomen für Rockstars ist. Ich hole sie mir von der ganzen Welt. So. Ist aber nicht aufgegangen, weil die Liebe kriegst du ja nicht. Du kriegst Jobs und wirst dafür bezahlt, aber das ist ja alles nicht echt. Also, ne, dieses, was eigentlich erfüllt. Und das habe ich ja natürlich nur im Zuge der ganzen Analyse, Selbstanalyse rausgefunden. Ich bin ein sehr analytischer Typ. Deswegen dann halt auch, okay, ich muss jetzt nach Indien. Ich will jetzt nach Indien. Ich will jetzt wieder zu der Tiefe kommen. Aber das ist halt es hat eigentlich dann schon 2003 angefangen. Also mir fehlte ich, mein Ich, ich so, weißt du, die aber Tiefe, so die Emotionen.
Aber wann hast du denn dann die richtige Danny wieder getroffen oder wiedergefunden. Wenn du sagst 2002 und bis zur ersten Krebserkrankung, ist ja eine Riesenspanne an Zeit. Wann war für dich die richtige Danny wieder da oder ist sie da?
Das ist ein Prozess. Also ich habe es dann so für mich in meiner Logik so, die ganzen Jahre, in denen du so, sagen wir mal, Rock'n'Roll und die Kerze von beiden Seiten angebrannt hast und alle Brücken auf der Welt zerstört hast, diese Zeit, glaube ich, es braucht diese Zeit nochmal, um es wieder umzudrehen. Du kannst nicht mit dem Finger schnipsen. Sonst würdest du wahrscheinlich den anderen Weg ganz schnell wieder gehen. Es ist Disziplin, du wirst gefragt, es ist eine Frage der Zeit, du musst das pflegen lernen, du musst dich lieben lernen, das geht nicht per Schnips. Und diese Reise ist andauernd und die Tiefe geht noch tiefer und das ist auch wieder auch erst der Anfang, glaube ich, ja. Also du musst da Zeit reinstecken, aber auch zu wissen, ich weiß, da ist mehr und ich krieg das wieder, ich krieg mich wieder, da ist so viel mehr und ich werde es erfahren. Also es ist eine Reise auch über Umwege und manchmal verrennst du dich auch da und manchmal korrumpierst du dich auch da, ja. Ich war ja in Indien, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, dann war ich ja da auch wieder ein bisschen in dem Lebensstil korrumpiert. Das war ja auch so ein so ein Jet-Set-Leben, obwohl ich ja eigentlich, ne, aber da, ja, ich glaube dann, bis die Seele so weit ist, dauert's einfach. Und da war die Seele noch nicht so weit. Und jetzt ist halt auch das ganze Zeitalter, glaube ich, auch für uns, zu verstehen mehr, wer wir sind, warum wir was machen, Seelenaufgabe, all das ist ja jetzt so mit Pluto im Wassermann, die 20 Jahre, das neue Zeitalter ist angebrochen, das merken wir aber auch alle.
Es ist oft ja so ein Phänomen, wenn man selber an sich anfängt, was zu verändern, dass sich dann der gesamte Umkreis ändert, weil er passt ja nicht mehr dazu.
Dann fangen wir an.
Ich fange an, aber ich werde dich einfach nicht los, Jens. Ich habe schon in jegliche Richtung versucht, mich zu verändern. So, aber ist es dir bewusst irgendwann aufgefallen, dass du gemerkt hast, so das Umfeld, in dem ich lebe, passt gar nicht zu mir? Und sind dir dann vielleicht auch irgendwelche Menschen begegnet, die dir eine ganz andere Richtung gegeben haben, einen ganz anderen Drive gegeben haben? Die dich auf dem Weg, auf deinen neuen Weg dann unterstützt haben? Oder musstest du da vielleicht auch dagegen kämpfen, dass viele gesagt haben, hey Danny, was machst du denn? Oder oft eben auch so, du bist nicht mehr die Danny, die ich kenne oder solche Sprüche kamen oder so. Hast du da sowas erlebt?
Oh ja, ich habe zu Hause richtig Tabula Rasa gemacht. Ich habe aufgeräumt. Und das war ungern gesehen, weil ich war so die eierlegende Wollmilchsau. Und das war so profitabel, mit mir zu sein. Und es ist mir gar nicht aufgefallen. Und da dann zu sagen, hey Leute, vergiss es, ist das Muster, auch die Schuld, so immer zu sagen, ja, Danny hat das nicht so gemeint. Ich so, doch, genau so habe ich das gemeint. Ich wurde gar nicht ernst genommen, weil ich gar keine Grenzen hatte. Und die musste ich, also ich musste sagen, ihr müsst jetzt ausziehen und zwar dreimal und dann aber auch laut werden, damit es wirklich angenommen wurde, ja. Also ich habe zu Hause umgekrempelt und auch auf der Arbeit, auch im TV-Sender und so. Ich denke mir so, hey, diese alten Glaubenssätze, die installiert wurden. Das gilt es jetzt nochmal aufzuräumen. Ich muss hier jeden ansprechen und sagen, Alter, pass mal auf, sag mir nicht, was ich kann und was ich nicht kann, aber wir können darüber reden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Diese ganzen Schubladen, die man aber vorher eingeladen hat, weil man in alten Mustern war und keine Grenzen aufgewiesen hat, die gilt es auch dann energetisch zu bereinigen und auch manchmal verbal zu sagen, jetzt ist aber Schluss, Leute. Und dann auch ein Zeichen zu setzen, entweder oder ist gut. Tschüss.
Tun sich jetzt dadurch durch dieses Aufräumen auch neue Wege auf und neue Ziele?
Ja, das ist ganz spannend. Also bevor man selber merkt, so auch, das schreibe ich auch im Buch drüber, ich hatte so eine Meditationsgruppe in Südfrankreich und es war so, wow, die haben so eine coole Technik, aber es war auch die Frau, weil die so wirklich so locker, so esoterisch. Ich mag das nicht, wenn Leute so scheinheilig durch die Gegend tun, gerade in spirituellen Kreisen. Ich bin ja jetzt Yoga-Lehrerin, zweifach ausgebildet, das ist in Deutschland manchmal ein großes Phänomen, dass man dann so scheinheilig wird. Ich denke so, oh, bitte nicht, ja. Die war das eben nicht und dachte mir, hey, richtig coole Socke, einfach mal so, ne, du kannst auch mal sagen, hey, wir fluchen eine Runde, whatever, shit happens, ja. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie ist sie auch noch nicht aufgeräumt und einfach nur meine polarisierende Präsenz, meine Wahrhaftigkeit spiegelt das an sie und sie findet das unbequem und mag mich nicht mehr. Und ich dachte, okay, dann bin ich hier auch schon wieder fertig, obwohl ich eigentlich als Markenbotschafter da tätig war. Die haben mir dann gekündigt, wo ich dachte, okay, ich reagiere jetzt nicht, ich beobachte das. Aber dann hat mich meine nächste spirituelle Begleiterin, die war schon da, nur ich wusste gar nicht, dass sie das ist. Und ich dachte mir, das ist ja und wenn du dann halt auch yogische Praxen nutzt, ja, also täglich meditierst, Atemübungen und so, dann gewinnst du so ein bisschen Abstand und wirst auch zum Beobachter und denkst mal, wow, richtig cool, die Tür geht zu, aber die andere war schon offen oder manchmal muss man eine Tür bewusst schließen und das, ja, eigentlich muss ich wohl jetzt gerade noch eine Tür bald schließen, damit ich dann ganz viele andere Tore öffne und so. Ja, das ist immer ganz spannend zu beobachten.
Wer mehr über das Thema Meditation erfahren will, wir haben auch eine Folge ganz spannend mit Pascal, der ist einmal Qigong-Lehrer und leitet Meditation im buddhistischen Zentrum Berlin. Also wer weiter zum Thema Meditation eintauchen will, gerne mal in die Folge reinhören. Danny, ganz wichtiger Punkt für dich, seitdem du wieder so ein bisschen dabei bist, dich zu finden. Sind da neue Träume und Sehnsüchte auf dich zugekommen, die du gerne verwirklichen wolltest?
Das passt ganz gut. Also im Zuge meines Buches Unbreakable
Vielleicht dürfen wir mal fragen, wo können wir das Buch kriegen, ab wann und wo ist es erhältlich?
Ab 26. August wird es dann praktisch geliefert. Das ist jetzt schon vorzubestellen bei Amazon. Aber ich habe gerade gehört, Talia, Hugendubel und Dussmann haben auch schon bestellt.
Ah, alles gut. Unbreakable.
Unbreakable, genau.
Jenny Michalski.
Ja, und in dem Zuge habe ich jetzt bin ich dabei, die Unbreakable Community zu gründen, oder ich habe es jetzt schon so ein bisschen gegründet, weil ich echt für mich, mein Traum ist, ja, ich bin Moderatorin, aber da bin ich eher so die Marionette für ne, Themen. Manche mag ich, manche Themen, manche weniger, aber ich möchte mehr im Speaker-Bereich sein und wirklich meine Worte sprechen dürfen, weil ich merke, ich bin ja vom Chemo-Vorbeiger zum Cancer-Influencer. Und dann denke ich mir auch so, zwick mich jemand. Also vor 10 Jahren haben sie mich in diese Freak-Ecke gesteckt. Jetzt rufen sie mich auf die Bühne und applaudieren mir. Auch konservative Ärzte und Professoren.
Und was bei der YesCon
auch? Auch der YesCon, bei Big Bang, bei Euromines. Überall darf ich da mein Senf dazugeben. Und ich denke mir so, wow, krasse Zeiten, ne?
Ich habe noch eine Frage, weil mich das einfach brennend interessiert. Wir hatten letztes Jahr eine Gästin hier, Sarah von Shamir, die ebenfalls an Brustkrebs erkrankt ist. Die ist aber auf der normalen, ich glaube, mit einer...
Ja, also die hat eine Antikörpertherapie
und Chemotherapie
genau.
Wie siehst du das so? Nimmst du das, weil du gehst ja jetzt deinen Weg... Trotzdem akzeptierst du auch deren Vorgänge?
Oh, ich bitte dich, also wer bin ich als Individuum? Und ich bin ein Wassermann, ich bin total, jeder darf sein, wie er will. Ich unbedingt gehe deinen Weg. Also ich möchte niemanden missionieren, ganz, ganz wichtig. Ich sage nur, ich möchte, dass du für dich deine innere Kraft und deine Stimme nicht verlierst oder sie versuchst währenddessen zu hören, weil die versucht dir zu sagen, was du als Mensch, als Körper, als Seele da in der Therapie für richtig ist. Mhm. Weil wenn du dann fertig bist mit den Nebenwirkungen, bist du alleingelassen am Ende. Das musst du auch dann tragen. Und viele sagen dann, oh, ich war in der Ohnmacht, hätte ich mal nicht das gemacht. Und da wünsche ich mir nur, weil ich habe so eine Kraft entwickelt und bin auch eben nicht so geprägt in so systemischen, ne, wie in Deutschland oder so, dass ich halt wusste, das ist nicht mein Weg. Ich habe immer wieder auch beim zweiten Mal versucht, alle haben gesagt, du musst jetzt wirklich Chemo. Es war wirklich ein Marketing von Chemo, den ich täglich bei jedem Arztgespräch, egal ob Diagnostiker, egal wer, da ich dachte, ich mach's ja jetzt, okay, dann habe ich drüber geschlafen und ich habe so, ich kann das nicht, und ich habe halt diese starke Stimme in mir und ich wünsche nur jedem in sich zu gehen und alle Optionen zu recherchieren. Es gibt so viele Möglichkeiten und die habe ich nur erforscht, weil ich es eben anders gemacht habe. Ich sage jetzt nicht, es geht keinen konservativen Weg, geht euren Weg individuell für dich, weil auch bei Brustkrebs weiß man jetzt, hat man komplett überbehandelt. Oft. Also, ne, also bei alles rauszunehmen wäre einfach ein bisschen viel gewesen, auch wenn ich triple negativ, also hormonrezeptiv gar nicht möglich zu therapieren, sondern es auf jeden Fall wurde viel überbehandelt, das weiß man heutzutage. Und jetzt sind die Behandlungen und die Therapien schon viel feinfühliger abgestimmt. Aber jeder muss da sich seinen Weg gehen, das sage ich. Ich möchte niemanden missionieren. Gott, wer bin ich, um anderen was vorzuschreiben? Nein.
Ich weiß, dass ihr eine große Community habt bei den Erkrankungen von Brustkrebs. Da seid ihr echt stark untereinander, um euch auch gegenseitig zu helfen. Das weiß ich von der Sarah. Für mich ist einfach mal interessant auch zu wissen, da du jetzt einen anderen Weg gegangen bist, wie wird denn so, ihr seid ja in Gesprächen, wie wird es dir zurückgespiegelt? Das ist, finde ich, ganz spannend. Sagen sie, Mensch, die Danny, das ist auch ein komischer Weg, den die geht. Oder ja, heißt es, Mensch, das ist ja cool, dass sie das macht, dass man was Neues interessiert.
Nee, ich bin der Außenseiter. Ich bin so, bin schon immer der Außenseiter, wie ich mein Leben gelebt habe, wie ich mit 16 alleine gegangen bin, wie ich meine Sachen mache. Muss auch keiner verstehen. Ich bin sehr freigeistig und eben nicht systemisch geprägt. Ich bin die Außenstehende. Und da muss man auch nicht dann. Wir reden über andere Themen, ja. Weil oftmals bei Yes We Cancer werde ich halt geduldet, sage ich immer so schön, ja. Ich werde geduldet und es ist auch mittlerweile auch spannend, einen Kritiker im Boot zu haben, weil das Ganze macht das Ganze realistisch und lebendig. Ja, warum sollte ich ausgeschlossen werden? Und ich bin es gewöhnt, dass ich polarisiere, ohne dass ich sogar ein Wort sage. Ich bin da mit meinem Licht und das spricht für sich. Ich habe viel gute Energie und das kann auch nicht jeder ab, so viel Licht und so viel anders sein. Obwohl ich es nicht aufdränge oder unbedingt ausspreche, ich repräsentiere das so mit dem, wie ich bin einfach. Und ich bin mir immer treu geblieben. Ich bin immer meinen Weg gegangen, zu 100%, auch wenn es mal ne, die Rockgirl zu 100% war. Also.
Warum hast du das gemacht? Also ganz viele Menschen denken ja auch immer so, also wie ich bin, ecke ich an, dann bin ich ja vielleicht falsch. Und gerade viele, die auch sehr laut oder sehr frei sind, hört man ja oft, dass die dann angefangen haben, sich über die Jahre immer mehr an sich zurückzuziehen. Was gibt dir den Mut oder beziehungsweise dieses Selbstverständnis, so wie ich das ja fast von dir verstehe, trotzdem du selbst zu bleiben und zu sagen, nein, so wie ich bin, bin ich richtig?
Ich glaube, das ist immer so ich glaube, dass wenn man jetzt einen Astrologen dazu holen würde, weißt du selber, ne, der könnte sagen, ja klar, dein Sternbild sagt es, extrem eigensinnig, innovativ, rebellisch fast, also Dinge auch, Wege zu gehen, die sich keiner wagt zu gehen. Das ist einfach in meiner Sternkonstellation schon so drin, ja. Der Widder, der neue Türen aufbricht, der Wassermann ist richtig innovativ, aber der Krebs hochsensibel und empathisch. Also ich spüre, was andere Menschen denken und fühlen. Ich muss es gar nicht hören. Aber ich kann auch viel bewegen, indem ich diesen schwierigen Weg alleine gehe, weil dann andere eben, ich bin ihnen oft zu früh gegangen, ja. Also auch mit meiner ersten Krebserkrankung und da habe ich gemerkt, ich habe Interviews gegeben, die wurden gelöscht und dann stand auf einmal in der Boulevardeskenpresse ja Freak und Sekte, ne? Oder auch hier Michalski heilt Krebs mit Tee oder immer so belächelt und verzogen zu werden. Das bin ich gewöhnt, weil wenn du diesen Weg gehst, der nicht Mainstream ist, dann ist das einfach so. Und ich bin das einfach gewöhnt, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist so inhärent in meinem Charakter, aber auch als 16-Jährige zu gehen und nicht dieses, ne, ich bin in England aufgewachsen, die ersten 4 Jahre, dann Schulsystem Deutsch. Da aber auch war ich so ein bisschen, also die Schule hat mir nicht, meinem Esprit nicht gut getan, ne? Also da wurde ich schon so ein bisschen klein gemacht und dann bin ich ausgebrochen förmlich und dieses Ausbrechen und Dinge anders machen, dieses rebellisch sein, das bin ich einfach durch und durch. Und wenn ich mal einen schwachen Moment habe oder ich merke oder ne, diese Mangelinduktion des Systems oder der Druck und Meditation, Atemübungen, Natur, Baum umarmen, tanzen gehen und wieder bei sich sein, ne, zu wissen, ey, der liebe Gott hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich war schon immer Model, ich habe noch nie irgendwie, wenn mal die Kasse knapp wurde, zack, kam ein richtig geiler Job um die Ecke. Also dieses Urvertrauen, das haben wir eigentlich alle, aber das gilt es wieder zu finden. Und da habe ich eben meine yogischen Techniken auch, die ich anwende. Und über die schreibe ich auch ein Buch. Und da möchte ich ganz viel motivieren und auch helfen. Also ich bin so ein Mutmacher geworden durch diese Eigensinnigkeit und auch eben meinen Weg gegangen zu sein und überlebt zu haben. Aber jetzt halt nicht nur im Sinne von Kampf oder Flucht, sondern ich lebe es halt so, wie ich es lebe.
Wenn du dich mal so ein bisschen zurückerinnerst, hattest du manchmal, es gibt ja auch manchmal, was weiß ich zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, Harpe Kerkeling hat mal gesagt, als er angefangen hat, Comedy zu machen und niemand hat gelacht, ihr seid einfach nur das falsche Publikum, ja. Es gibt ja auch vielleicht, oder man sagt ja oft auch, wenn du mal gegen den Strom schwimmst, dann bist du vielleicht auch im falschen Strom sozusagen oder so, ne. Hattest du jemals vielleicht auch einmal das Gefühl, mit dem Strom zu schwimmen, dass vielleicht einfach nur vielleicht der falsche Ort oder die falsche Zeit ist, in der du gerade dich bist und aufhältst?
Also ich habe gemerkt, jetzt mit meiner Reife und wo ich bin, Synergie passiert mir andauernd. Das, was für mich bestimmt ist, das kommt mit Leichtigkeit mit. Und ich muss nur offen dafür sein. Das ist auch wieder eine Vertrauenssache. Aber gegen den Strom zu schwimmen, ja, damals so, jetzt ist sie super erfolgreich als Model und jetzt geht die nach Indien, meiner Agentur in London, so, but you're coming back, ne, du kommst schon zurück. Ich so, natürlich komme ich zurück. Und dann wusste ich, ich konnte nicht mehr in die Branche erstmal zurück, das war mir zu oberflächlich, es gab keinen Weg zurück erstmal, ja. Da haben die schon, die spinnt ja, ja, also einfach dann mal einfach abzubiegen. Aber man findet tolle magische Momente, wenn man einfach mal abbiegt. Warum, weiß man gar nicht, aber man muss es tun, ja. Aber ich habe jetzt gemerkt, wenn etwas sich schwer anfühlt, ja, auch wieder Meditationsgruppe, schreibe ich ein Buch drüber, wenn Spannung, Widerstand ist nicht für mich geeignet, muss nicht sein, dann nimm was an, was mit Leichtigkeit kommt. Das habe ich gespürt. Und gegen den Strom schwimmen heißt jetzt aber nur in dem Sinne von, alle wollen, dass du jetzt, ich sage immer, systemisch dich ganzheitlich vergiftest mit Chemo, weil das System das so vorsagt, weil die Studien das so sagen und da. Das konnte ich mir nicht antun. Da bin ich gegen den Strom geschwommen, weil einfach ich mich dabei nicht opfern wollte, ja. So spannenderweise sollte das Buch erst gegen den Strom heißen.
Ah, okay. Bist du denn manchmal dann auch, wenn du sagst, weil die und die und das da sagen, dass es manchmal auch extra ist, dass du sagst, dann mache ich das jetzt extra nicht, weil das andere Leute sagen?
Ja, also das mache ich immer so, wenn, ne, hier lächelt jemand im Raum. Sarah, eine gute Freundin von mir, da produziere ich ganz viel und da sind wir beide die Widder, wir ecken gerne an, nur so zum Spaß. Aber das ist halt so im Spaß natürlich, ja. Nur um ein bisschen Reibung zu schaffen, ein bisschen Spaß zu haben, sicherlich.
Ja.
Würdest du denn für dich jetzt sagen, nachdem du das Buch geschrieben hast, dass du angekommen bist, jetzt bei dir selbst komplett angekommen bist, weil du vorhin auch kurz sagtest, Deutschland ist nicht unbedingt so mein Fleck, da bin ich ja nicht, man hat ja immer so, my home is my castle, so ein bisschen. Ne? Und kann man denn jetzt oder kannst du von dir selbst sagen, okay, Mensch, das ist noch mein Punkt, hier ist schon mein Platz und hier bin ich sicher, hier fühle ich mich safe. Oder bist du noch auf der Suche?
Weißt du, was das Geilste ist? My home is my castle. Und dann gucke ich echt nur mich an und umarme mich. Und ich bin so froh, dass ich echt so mein Empfinden von ich und was ich brauche, was mir gut tut und einfach glücklich zu sein mit mir hier im Jetzt und hier. Und das ist gar nicht so ortsabhängig. Ich bin erstmal so saufroh, dass ich mich in mein Zuhause in mir gefunden habe.
Das
so.
Ist eine wunderschöne Aussage.
Ja, weil ich bin, ich weiß gar nicht, wisst ihr, was ein Third Culture Kid ist?
Ich kenne es nicht, ne?
Eigentlich müsste ich ein ATCK sein, ein Adult Third Culture Kid. Das sind Menschen, die in einem anderen Ort und Kultur aufgewachsen sind als jeweils ihre Eltern. Also wie ich in London, meine Eltern sind da nicht aufgewachsen. Und dann aber auch, dass viele rumreisen. Das heißt, meistens Diplomatenkinder oder Zirkuskinder. Ich bin entwurzelt, komplett. Ja, also ich bin in Hessen groß geworden, jetzt habe ich in Niedersachsen Haus und denke mir auch so, ist ein geiler Garten und so, mag mein Haus, könnte ich aber irgendwo hinstellen. Aber das Gute ist, dass ich jetzt wirklich einfach mich als mein Zuhause gefunden habe, in mir ruhend. Und das ist so ein Geschenk, weil das hatte ich lange nicht. Einfach nur, weil ich mal auf einer falschen Fährte oder lange, ne, das ist einfach so, jetzt bei sich zu sein und einfach so Glück, niemanden zu brauchen, um glücklich zu sein, das ist einfach das schönste
Geschenk. Ich habe in meinem Buch geschrieben, im Sternreiter einmal, Heimat ist da, wo mein Herz glücklich ist. Also ich finde, das ist so, trefft auch bei dir das zu, das ist so diese These, finde ich auch. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Hast du auch so Techniken oder bist du einfach so in dir ruhend und glücklich?
Ich glaube, ich bin immer so in mir eigentlich immer ruhend. Ich war immer schon,
es gibt selten Momente. Ich habe gemerkt, dass du irgendwann mal in dir ruhst.
Ja, es gibt selten, es gibt tatsächlich Momente, wo ich halt auch mal aus der Haut fahren kann. Das ist so, aber sind echt selten.
Ja?
Ja, außer Christopher sitzt neben mir.
Echt? Wie machst du das, Christopher?
Nein, also tatsächlich ist es so, ich habe da schon meine Ruhe und ich finde es auch, ich brauche es auch zum Schreiben meiner Bücher. Das ist für mich einfach extremst wichtig.
Ich musste das erst lernen. Ich war echt hibbelig. Ne? Ich konnte nicht so lange still sitzen und schreiben. Das war echt so, wow, okay, ich muss das mal hier irgendwo.
Ich habe es halt immer, bei mir ist es dann immer so gewesen, ich habe halt viel Sport gemacht. Früher war es Fußball, da ging das noch aktiv mit dem Fußball. Und jetzt ist es halt Laufen. Ne? Da bin ich halt, da power ich meine Energie raus und wenn ich dann schreibe, komme ich zur Ruhe. Das ist für mich einfach so, dann fließt das.
Ja.
Und das ist so,
mein Ziel. Also ich glaube, mein Buch war wirklich meine Therapie auch in dem Sinne, wirklich.
Das war ja, kannst du selber erzählen, aber nur als Anstoß, du weißt, was ich meine, das war ja eigentlich bei deinem ersten Buch so der Fall, deswegen hast du ja angefangen zu schreiben, Jens, ne? Weil das war ja eigentlich so der Anstoß für dein Autorendasein, für dein neues Leben, war eine Therapie quasi, wenn du so willst, also Therapie ist natürlich so ein Wort, aber so eine Art innere Heilung oder sowas, ne?
Ja, ähnlich wie bei dir. Bei mir haben sie damals unterm Arm, unterm Ellbogen, so ein Lipom festgestellt. Also es war eine Schwellung. Und man wusste halt nicht, ist es bösartig, ist es gutartig. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Es musste also rausoperiert werden, richtig, also stationär. Und da habe ich echt Schiss gehabt, ne? Weil ich auch nicht wusste, ist es jetzt ein bösartiger Krebs oder ist es nur ein Lipom in der Art und Weise. Und was Witzige war, da war ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge im Alter von 9 Jahren, schätze ich. Und der ist durch diese ganzen Krankenzimmer gegangen und hat den Menschen Mut gemacht. Da war er selber sterbenskrank. Er war selber sterbenskrank.
Ich sag dir, es gibt solche Seelen manchmal.
Und das war so der Punkt für mich. Da bin ich wirklich erst richtig ans Schreiben gekommen. Dadurch ist dieser Sternreiter entstanden. Für mich war er mein Sternreiter. Mhm. Für mich war es ein gutartiges, war so ein Nipom, war raus. Aber ihn habe ich dann verloren. Ne? Irgendwann, ich bin aus dem Krankenhaus raus und habe dann aber irgendwann das niedergeschrieben. Aber ich habe nie den Kontakt zu ihm gehalten. Inzwischen weiß ich, vermute ich, dass er gestorben ist. Okay. Ne? Aber das ist halt so diese Geschichte. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Und das war mein zweites Buch. Und ja, das ist dann so, dass es sich durchgezogen hat, mir eigentlich so meine Passion des Schreibens gegeben. Ne? Ja, deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Ich finde, man hat in Krankheiten, also ist ja Ausdruck der Seele, wenn diese Seele unglücklich ist und du gehst den falschen Weg, dann, wenn du auf die vorigen Zeichen nicht hörst, ja, und jetzt bin ich so hochsensibel, dass ich irgendwie schon immer was im Körper spüre, wenn was nicht richtig ist. Manchmal ist der Körper viel intelligenter als das Gehirn. Das, wir haben die Deutschen, aber ne, wir sind so kopfverkopft, dass wir ja, alles überschreiben und dann irgendwann sucht die Seele sich Ausdruck im Körper und sagt, jetzt ist gut. Aber darin stecken eben wertvolle Nachrichten. Also ich, das hört sich jetzt komisch, aber ich bin dankbar für meine vielfachen Arschtritte, auch in Form von Krankheit und was ich erleben durfte, weil das hat seinen Sinn irgendwie. Ja. Ich gehe da viel philosophisch, psychologisch viel tiefer ran und das musste aufgeräumt werden. Also ich hätte auch einfach nur weitermachen können in der alten ne, Struktur, Mustern und mich überschreiben und übergehen. Und es ist wichtig, so eine Neugeburt dann hinzulegen. Und das ist ein Prozess. Also
das ist richtig, es ist ein Prozess vor allen Dingen. Es geht nicht von heute auf morgen.
Und sich mit der Endlichkeit des Lebens zu befassen. Ja, also auch in der Pflege meines Vaters und das Sterben und ihn zu begleiten. Und
habe ich außerdem auch erlebt. Ich habe meine Mutter, die an Alzheimer-Demenz erkrankt ist, gepflegt. Ja. Aber ich hatte eine andere Beziehung zu meiner Mutter. Es war eine sehr innige und ganz, ganz freundschaftliche Beziehungen, die mir viel ermöglicht hat. Und, aber dadurch kann ich das halt nachempfinden. Ne? Diese Traurigkeit und auch den Schmerz bei dir anders, aber schon eng, ja.
Und auch, die Endlichkeit. Ich finde das ganz wichtig. Genau. Für mich ist es so, jeder Tag ist besonders. Jeder Tag ist da und anders. Und zu wissen, umarme diesen Tag, nimm ihn. Und auch wenn man mal schlechte Laune hat, ich werde sicherlich die nicht dann mit mir rumschleppen. Und manchmal steht man mit dem falschen Fuß auf, klar. Aber ich habe dann auch Techniken, wo ich sage, nö, das schleppe ich jetzt nicht den ganzen Tag mit mir rum. Ihr könnt mich mal, nö, mache ich nicht. Ich gebe das ab, ich lösche das praktisch. Und dann mache ich ein paar Atemübungen oder ein paar Sachen. Und dann geht es mir wieder gut. Und ich werde keine Zeit verschwenden, sozusagen.
Das ist richtig, gute Einstellung.
Das ist super, keine Zeit verschwenden. Ja. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, dein Buch ist ja noch nicht draußen, wo findet man dich? Kann man dich irgendwo auf Instagram finden oder TikTok? Kann man dir
folgen? Ich im Zuge meiner so Neugeburt muss ich mich so ein bisschen überwinden bei Socials noch regelmäßig, ne, auch so der Algorithmus muss gepflegt werden, wo ich denke, so jetzt Fremdbestimmung von irgendeinem
Thema hatten wir vorhin auch schon.
Es ist so lästig und ich möchte nicht fremdbestimmt werden, deswegen ist okay, ich mache was, aber ich möchte es gar nicht mehr so für die Masse und Reichweite, diese Getriebensein, habe ich keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben da alle gar keine Lust mehr drauf. Und deswegen habe ich eben die Unbreakable Community jetzt gegründet und die kann
aber
man dann
auch. Aber Social Media kriegen wir dich trotzdem.
Social Media kriegst du mich natürlich, Danny Michalski Official bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn, aber eben auch da, wo ich wirklich da noch meine Crew, meine People, mein Clan, so meine, die auch irgendwie auf der Suche sind, die mehr über sich verstehen wollen oder die Seelenaufgaben so sich entschlüsseln. Ja, das ist wirklich dieses Magische. Das mache ich bei der Unbreakable Community. Das habe ich im Moment, weil ich auch da keinen Bock habe, geknebelt zu sein von der App, wo du täglich dann irgendwie hier Software, da Software. Ich mache das auf Mighty Networks. Da kann ich dann sogar White Label machen, aber ich mache das erstmal basic. Da ist eine Anlaufstelle, da werde ich dann auch mit super Kolleginnen und Freunden, die auch Komplementärmedizin machen, TCM, Energiearbeit, ein Medium ist dabei und Meditationen werden wir machen, geführte Meditationen, Weisheiten teilen, online Zoom Meditationen und Q&As und einfach so, was einem irgendwie, was einem richtig gut in der Seele gut tut und einen weiterbringt. So. Und eher vielleicht nicht riesig, vielleicht wird es groß, ich weiß es nicht, aber wirklich einfach nur authentisch und echt und wo man richtig was von hat. Ja.
Schön. Also wir werden dich verfolgen.
Wir werden dich verfolgen.
Ja, kommt dazu, seid auch eine Unbreakable Community.
Eine Sache sollte ich noch von Jens Seite aus fragen. Er hat sich nämlich selber nicht getraut.
Was?
Nein.
Also habe ich vergessen,
Jens hat ja auch.
Ich habe ja eigentlich keinen Bock gehabt auf die Geschichte mit dem Ex, aber die habe ich so lange schon nicht mehr thematisiert. Vielleicht können wir die noch streichen. Habe ich ganz verhindert. Ich habe nie gedacht,
Jens hat eine sehr persönliche Frage mitgebracht heute. Und er hat schon seit langem in sich, hegt er diesen Traum.
Guck mal, Jens
wird
schon rot.
Er wäre gerne Victoria's Secret Model.
What?
Und der hat halt ich sollte halt gerne fragen, ob du ihm nachher mal so, wir haben was mitgebracht für ihn, ob du ihm nachher mal so ein paar Laufschritte zeigen
kannst. Ich muss erstmal sehen, ob er Hüfte kann.
Für einen Spacken, oder? Oh,
ich würde, was ich ganz im horizontales Teil.
Also, schreibt uns gerne, wenn ihr das mal live auf Video sehen wollt, dann machen wir einen Sonderpost für euch. Jens als Victoria's Secret Model. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt an unseren Gast heute, Danny Michalski, schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht gibt Danny uns dann ja die Möglichkeit, nochmal die eine oder andere Frage dann zu beantworten. Sie nickt, sie ist für euch da. Ansonsten freuen wir uns mega, dass du heute unser Gast warst. Ja, das war schön. Sehr, sehr spannend.
Das war jetzt richtig, war das jetzt so ein Timeline? Also das war irgendwie, ist die Zeit gesprungen, oder?
Wahnsinn,
war
ne?
sehr schnell, war jetzt, oder? Wie viel Zeit ist das?
Keine Ahnung. Wie lange wir jetzt haben.
That was fast.
Ja, das kommt einem immer sehr, sehr schnell vor. Das war eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja. Und wenn schön einem die Zeit die kurz vorkommt, dann ist es ja umso schöner. Ja,
ja sehr kurzweilig.
Ja. Also ganz lieben Dank. Wir werden dich verfolgen. Ja. Und wir wünschen dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Und für alle, die Lust haben, nächstes Mal wieder reinzuschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder alles geht, Zeitengänger-Podcast.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank.